Guten Morgen. Wir haben ja ein neues Jahr und jedes Jahr bringt die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen eine Jahreslosung heraus. Dieses Jahr ist es und Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das steht in Offenbarung 21, Vers 5. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Letztes Jahr war es, prüfet alles und das Gute behaltet. Und dieses Jahr ist es eben diese. Und über diese Jahreslosung würde ich gerne heute ein bisschen reden. Und zu Beginn würde ich gerne beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du alles neu machen willst. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir hilfst, in der Predigt richtig von dir zu reden. Ich möchte dich bitten, dass du das, was gesagt wird, auf offene Herzen fällt. Amen. Und ich habe mir eine Frage gestellt, bei dem ich mache alles neu. Was ist denn überhaupt neu? Also was bedeutet das? Also früher habe ich oft Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich bekomme heute auch noch Weihnachtsgeschenke. Aber früher hat man sich sehr darauf gefreut, weil man dann das neueste Spielzeug vielleicht bekommen hat oder etwas Neues für den Computer oder ein neues technisches Gerät. Aber ist es überhaupt was Neues oder ist es nicht einfach nur dasselbe wie sonst auch immer und nur anders angeordnet, nur anders sortiert? Oder ein neues Lied, ist ein neues Lied wirklich etwas Neues oder sind es nicht immer dieselben 12 Töne auf der Tonleiter, die nur anders angeordnet sind in einer anderen Geschwindigkeit? Was ist also eigentlich überhaupt neu? Gibt es überhaupt etwas Neues? Ich bin leider sehr unordentlich. Zum Leidtragen meiner Eltern, jetzt zum Leidtragen von Miriam. Und deswegen musste ich früher als Kind immer erst mein Zimmer aufräumen, bevor ich mich mit Freunden treffen durfte. Aber egal wie oft ich es aufgeräumt habe, ich musste es irgendwie jeden Tag neu aufräumen. Ich verstehe es selber nicht. Also es kam immer wieder neu dieses Chaos rein. Aber ich habe eine sehr gute Ausrede, und zwar den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Weil der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Gesamtentropie in einem System niemals abnimmt, sondern immer zunimmt oder gleich bleibt, was natürliche Prozesse in eine bestimmte Richtung lenkt. Was heißt, dass das Chaos in einem System immer den Drang hat, zuzunehmen. Das heißt, es ist ein physikalisches Gesetz. Das heißt, egal wie oft ich es versuche, etwas in Ordnung zu bringen, es hat den Drang, wieder in Unordnung zu kommen. Und ich glaube, dass diese Regel zählt auch für unser Leben. Wie oft versuchen wir, etwas in unserem Leben in Ordnung zu bringen, eine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, aber immer wieder kommt ein neues Chaos in das Leben hinein, eine neue chaotische Situation. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ist es überhaupt auf der Erde möglich, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zu geben. Und hier kommt die Jahreslosung ins Spiel. Siehe, ich mache alles neu. Gott spricht, dass er alles neu machen wird, weil er außerhalb von dem System steht. Ich würde mir gerne den Kontext von dieser Stelle, wo Gott es sagt, anschauen. Und dafür schauen wir in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibt es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feigen, die Treulosen, die Befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See vom brennenden Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel und das ist das vorletzte Kapitel von diesem Buch. Und hier wird quasi das beschrieben, was am Ende der Zeit passieren wird. Es ist, als würde man einen Film anfangen von hinten zu schauen, als würde ich mir die letzten 3 Minuten von einem Film anschauen, ohne den ganzen Abschnitt vorher zu sehen. Oder als würde ich in einem Buch, in einem Roman erst auf der vorletzten Seite anfangen zu lesen. Wir wissen, was einmal passieren wird, aber wir kennen den Weg dahin nicht. Wir kennen die Storyline bis zu diesem Punkt nicht. Wir wissen, dass es einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, die geschaffen sind und in der es das Meer nicht mehr geben wird. An alle, die gerne in Strandurlaub fahren, keine Sorge, hier steht das Meer für das Böse, für das Schlechte. Das Meer war damals, in der damaligen Zeit, ein Bild für das Chaotische, für das, was in das Totenreich führt, wo all das Schlechte, für all das Negative, was dort rauskommt. Und das wird dort nicht mehr sein. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen, aber wir Menschen haben uns von Gott abgewandt. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, weiß ich, dass ich es heute immer noch mache. Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ist es mir bewusst, dass ich mich oft gegen Gott entscheide. Mein Gewissen bestätigt mir das. Und so bin ich ein Teil davon, dass Schuld und Leid in die Welt kam. Dass Schuld und Leid in diese Erde kommt. Die gesamte Schöpfung leidet unter dieser Entscheidung, die ich getroffen habe und die jeder Mensch, so glaube ich, trifft. Und das alles wird in der neuen Schöpfung nicht mehr sein. Mehr noch, Gott kommt und wohnt unter den Menschen. Wir kommen nicht zu Gott, sondern er kommt zu uns. Er geht den Schritt auf uns zu. Und das war schon immer so. Am Anfang, als das Volk Israel aus der Wüste herausgeführt wurde, kam Gott in ihre Mitte, in die Stiftshütte und wohnte bei dem Volk. Später ist er dann in den Tempel eingezogen und wohnte im Tempel. Und vor 2000 Jahren kam Jesus auf die Erde und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, schreibt in seinem Evangelium, in Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus kam auf diese Erde. Er kam zu einem Volk, das ihn abgelehnt hat, und er kam, um die Strafe zu tragen, die mir gelten würde. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Wir werden heute Morgen sehr viel Bibel lesen. In Jesaja 53, die Verse 4 bis 5. Fürwahr, er hat unser Leid getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus kam auf die Welt, kam auf die Erde, damit wir Heilung erfahren können, damit wir geheilt werden können. Das, was einmal später passiert, das Ende quasi, die letzten 3 Minuten vom Film, da wird es kein Leid mehr geben. Da wird es keinen Schmerz mehr geben, bis in alle Ewigkeit hin. Aber schon jetzt kam Jesus auf die Erde, um Leid auf sich zu nehmen, um Schuld auf sich zu nehmen. Er kam, um den Himmel und die Erde miteinander zu versöhnen. Er kam, um das vorzubereiten, was einmal passieren wird, um uns schon vorzubereiten darauf, dass er nochmal wiederkommen wird mit dem Himmel auf die Erde. Und er wird für immer in unserer Mitte sein. Seine tröstende Gegenwart ist dann bei uns. Er, Gott selbst, wird jede Träne abwischen. Es ist nicht ein hoher Bediensteter im Reich Gottes, der das macht, sondern Gott selber kommt und wird jede Träne abwischen, wird jedes Leid von einem nehmen. Und jeder wird merken, dass er dort ist, dass seine Fürsorge da ist, dass seine Liebe da ist. Jesaja hat auch von dieser Zeit geschrieben in Jesaja 25. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fettigen, markrigen Speisen, von alten, geläuterten Wein. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird dem Tod auf ewig verschlingen, und Gott, der Herr, wird jede Träne abwischen von dem Angesicht und die Schmach seines Volkes wegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben. Das ist er, der uns rettet. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Es wird die Zeit kommen, in der es keinen Tod mehr gibt, in der es kein Leid mehr gibt, in der es keinen Schmerz mehr gibt. Ein Mann, der in russischer Gefangenschaft war, bis 1949, als er dann später rauskam, schreibt er 1958, also 9 Jahre später, wie anders wäre mein Empfinden und mein Mut damals in Sibirien gewesen, wenn ich gewusst hätte, was nun sozusagen auf dem Bild meines Daseins ist und was nicht. Nicht mehr Stacheldraht, nicht mehr die Wachposten, nicht mehr die primitiven Baracken, nicht mehr der Hunger und dafür meine Familie, meine schöne Wohnung, meine erfüllende Arbeit und mein gutes Auskommen. Er schreibt, wie viel mehr Hoffnung, wie viel mehr Mut und wie viel mehr Kraft hätte ich damals gehabt, wenn ich gewusst hätte, wie mein Leben heute ist, nachdem ich aus der Gefangenschaft raus bin. Und wie viel mehr können wir dann uns freuen auf das, was einmal uns erwartet. Auf den neuen Himmel, auf die neue Erde. Ich würde es gerne nochmal lesen in Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht, die Wohnung Gottes ist unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feigen und die Treulosen, die Befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Das spricht Gott selbst, der Anfang und Ende von allem ist, der alles, was wir sehen, geschaffen haben, alles, was wir spüren, alles, was wir erfahren, hat er geschaffen. Und deswegen kann er auch alles neu machen. Deswegen kann er auch alles wieder neu schaffen, weil er nicht innerhalb dieses Systems ist. Und er kann auch schon heute in meinem Leben und in deinem Leben alles neu machen. Er kann schon heute dein Leben komplett verändern und das Chaos in meinem Leben aufräumen. Er kann jetzt schon eingreifen. In Lukas 4 sagt Jesus von sich selbst, denn der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen, Blinde, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in die Freiheit auszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus ist gekommen, um mich zu retten, um meine Schuld von mir zu nehmen, um mich zu heilen, um mich zu trösten. Es wird die Zeit kommen, in der es keine Krankheit mehr gibt, in der jede Träne abgewischt wird. Aber die Zeit ist allerdings noch nicht heute. Wir sind in einem Warten darauf. Aber jetzt schon heute, haben wir einen Anteil daran. Schon heute kann Jesus in meinem Leben und in deinem Leben alles neu machen. Er kann dich heilen. Er kann dir ein neues Leben geben und er wird dich heilen. Wir haben die Hoffnung, dass einmal jede Wunde geheilt ist. Und die Bibel nennt diesen Prozess Wiedergeburt. Bei dieser Wiedergeburt schenkt Gott einem ein neues Leben, den Heiligen Geist, die Gotteskindschaft wird ihm verliehen. Und so werden wir Miterben von seiner Herrlichkeit. Die Wiedergeburt verändert das Denken und das Fühlen eines Menschen. Es gibt sogar Untersuchungen, die sich mit der These befassen, dass die Wiedergeburt so starke Veränderungen in der Denkweise und in der Lebenseinstellung von Menschen haben, dass sich das auswirkt auf die Genetik des Menschen. Und somit kann die Wiedergeburt Auswirkungen haben auf die Gesundheit eines Menschen. Und in 2. Korinther 5, Vers 14, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Gott macht alles neu. Schon heute, in deinem Leben und in meinem Leben. Seine schöpferische Kraft hat heute schon die Möglichkeit, etwas zu verändern. Hier in der Gemeinde sind viele, die von dieser Kraft berichten können. Vor kurzem hat sich Saskia taufen lassen und davon erzählt, wie Gott ihr Leben verändert hat. Oder Lasse, der einen langen Streit mit seinen Eltern hatte, wo jetzt Versöhnung reinkommt. Wo Probleme mit Drogen da waren, was jetzt seit über einem Jahr gut läuft oder besser läuft. Und er erlebt, wie Gott sein Leben Stück für Stück in Ordnung bringt, wo einzelne Lebensbereiche neu gemacht werden. Aber es ist nichts, was von heute auf morgen passiert, was mit einem Fingerschnippen passiert, sondern es ist etwas, was Zeit braucht, was Geduld braucht, was die Hinwendung zu Gott braucht. Gut läuft. Wir werden Kinder Gottes. Und als Kind braucht es manchmal Zeit, bis man die Dinge lernt. Offenbarung 21. Wer siegt, dem wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feigen, die Treulosen, die Befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See voll brennenden Schwefel sein. Das ist der zweite Tod. So schön wie das erste auch ist, so schön wie dieser neue Himmel auch ist, die neue Schöpfung auch ist, desto unschön ist das, was einem erwartet, wenn man nicht sein Leben Gott anvertraut. Ein Theologe, N.T. Wright, schreibt dazu, die andere Kategorie sind im Grunde genommen Variationen der Lüge. Untreue Leute, Unreine, Mörder, Huren, Zauberer, Götzenanbeter sind eigentlich Menschen, die Gottes Welt nicht mögen oder sogar hassen. Sie haben sich dafür entschieden, die Lüge zu leben und möchten die Welt nach ihren Vorstellungen gestalten. In der neuen Schöpfung ist kein Raum für Antischöpfung. In der Welt des Lebens gibt es keinen Raum für den Tod. Wenn ich mich nicht Gottes Willen für mein Leben unterordne und erkenne, was er für mich getan hat, dann werde ich es nie schaffen, aus meiner eigenen Kraft meine Verfehlungen loszuwerden. Ich werde auch für immer von dem, der alles Gute, alles Neue und alles Schöne gibt, getrennt sein. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und es hört sich hart an, weil es hart ist. Aber wie schön ist es, dass Jesus gekommen ist auf die Erde, dass wir eine Hoffnung haben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass wir nichts tun müssen, als unser Leben ihm hinzugeben. Jesus kam vor 2000 Jahren auf die Erde und lebte ein Leben ohne Fehler, ohne Sünde. In Lukas 4 sagt er, denn der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen, Blinde, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Er kam, um dein Leben neu zu machen, um mein Leben neu zu machen. Er kam, um gebrochene Beziehungen wieder ganz zu machen. Er kam, damit Menschen, die Schmerzen haben, keinen Schmerz mehr erleiden, um Krankheiten zu heilen. Er kam, um uns zu retten. Es wird gleich die Möglichkeit geben, Gebet zu empfangen. Hinten werden ein paar Leute stehen und ich bitte dich, komm und nimm dieses Gebet an, wenn du sagst, dass du in deinem Leben etwas Neues brauchst. Wenn du sagst, dass du die Kraft Gottes in deinem Leben brauchst. Wenn du sagst, dass ich es brauche, dass Gott in meinem Leben etwas Neues macht. Ich brauche es. Ich brauche es jeden Tag aufs Neue, dass Gott in meinem Leben etwas Neues macht. Vertraue ich mein Leben Gott an? Lass ich Gott mein Leben bestimmen? Wenn du heute Morgen hier sitzt und dir denkst, ich brauche, dass jemand in meinem Leben etwas Neues macht, komm gerne zum Gebet. Es wird einmal die Zeit kommen, in der es keinen Tod gibt, in der es keine Krankheit gibt, in der es keinen Streit gibt, in der es kein Leid gibt, in der Gott alles neu macht. Und schon heute können wir davon etwas erfahren. Schon heute können wir davon etwas erleben, wie Gott in meinem Leben etwas neu macht. Amen.